Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Freitag, 7. Mai, 7.07 Uhr. Für diese Woche heißt es zum letzten Mal Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages. Schönen guten Morgen, Andreas Wurm hier.
Und Malte Asmus, schön, dass ihr auch mit dabei seid.
Ja, und wir haben natürlich auch heute zum Abschluss der Woche die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tages-, vielleicht ja sogar zum Wochenendgespräch haben.
Wir klären zum Beispiel die Frage, warum Bayern München Tiefgaragenmeister werden könnte.
Wir sagen euch, darauf solltet ihr beim Giro 2021 besonders achten.
Und wir hören genau zu, wenn die Starting Grid Crew den Barcelona Grand Prix tippt.
Außerdem gibt's wieder unsere Dreierkette. Das sind die Gewinner, die Verlierer des Tages, die sportlichen Geburtstagskinder und die sportlichen Erinnerungen. Was passierte am heutigen Tag vor vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten in der Sportgeschichte?
Und wir haben heute keine Frage des Tages für euch.
Hä? Wieso nicht?
Nee, wir haben ja als ersten Programmpunkt gleich in unserer Freitagsausgabe mal wieder reingepackt die 5 Fragen an die Bundesliga. Noch eine Frage vorweg, wird dann vielleicht ein bisschen inflationär, oder? Erinner dich mal hier, der große Columbo, der hatte auch immer nur eine einzige Frage, der kam mit einer aus.
Richtig, eine Frage habe ich noch, aber der hatte auch nur einen einzigen Trenchcoat und ich glaube auch nur einen einzigen Zigarettenstummel, also Zigarrenstummel, der ja nie an war. Ich glaube, da hat er über Jahre drauf rumgebissen.
Ich habe auch nur eine Jacke und kein, nicht mal einen Zigarettenstummel.
Du, reicht ja auch, im Zweifel, oder?
Ich gehe ja eh nie raus.
5 Fragen an den Spieltag.
So, jetzt kommen wir dazu, ne? Wir schauen voraus auf den 32. Spieltag der Bundesliga. Es wird spannend an vielen Ecken und Enden.
Ja, am 32. Spieltag könnten die Bayern sogar ohne eigenen Sieg gegen den Angstgegner vor Anpfiff des eigenen Spiels Meister sein.
Und wie das geht, ja, das beantworten wir selbstverständlich in unseren 5 Fragen an den Spieltag. Wir starten natürlich mit den wichtigsten Fragen, beziehungsweise der wichtigsten Frage, wer spielt eigentlich gegen wen und wann.
Los geht's heute Abend mit dem Schwabenduell Stuttgart gegen Augsburg. Das internationale TV-Publikum wird mit Sicherheit elektrisiert sein. Das ist die doppelte Rückkehr von Markus Weinzierl auf Augsburgs Bank und nach Stuttgart zu seinem Ex-Club als Einzelspiel verfolgen darf. Und dann geht's Samstag ja nahtlos weiter mit dem nächsten Knaller, Werder gegen Leverkusen. Beide brauchen Punkte, die einen für den Klassenerhalt, die anderen für Europa.
Und dann gucken wir auf die Generalprobe für das Pokalfinale. Ist für mich auch in der Vorbereitung auf das Pokalfinale sehr interessant, denn da haben wir sie schon mal. Die Partie des 5. in dem Fall gegen den 2. BVB gegen Leipzig und dann Hoffenheim, na gut, die haben ein Freispiel gegen Schalke, Wolfsburg empfängt Union Berlin, das ist auch noch nicht gewonnen und dann 18:30 treffen die Bayern auf ihren Angstgegner, auf Borussia Mönchengladbach. Sonntag gibt's dann noch einen Dreierpack.
Ja, Köln trifft auf Freiburg und dann trifft der 3. auf den 5. der Rückrundentabelle. Also mit anderen Worten, Frankfurt spielt gegen Mainz und der Rausschmeißer ist dann Hertha gegen Bielefeld.
Hui, Frankfurt gegen Mainz, ein Derby. Ja. Das würde jetzt im Rhein-Main-Gebiet eigentlich für ziemlich viel Furore sorgen, aber ohne Fans ist das natürlich auch nur halb so derbig. Also, gucken wir auf die weiteren Partien. Die Herthaner stehen unter Siegzwang inmitten ihrer 2 englischen Wochen der Wahrheit. Das muss man bei ihnen einfach so sagen, denn jetzt müssen sie irgendwie Punkte sammeln, jetzt müssen sie gewinnen, sonst bleiben die nämlich da unten. 2. oder 1. Liga, ich vermute, das wird sich schon relativ zügig dann auch erweisen. Und wir suchen natürlich eine Antwort auf die Frage, macht ausgerechnet der BVB den FC Bayern am Wochenende zum Tiefgaragenmeister.
Ja, der Titel ist was ganz Neues. Gab es noch nie in der Liga-Geschichte. Sofameisterschaften dagegen stand jetzt schon 2. Die Bayern holten sie 89 und 2015 und dieses Jahr könnten sie eben wieder Meister werden, ohne selbst gespielt zu haben. Circa 17:15, 17:20 könnte es am Samstag soweit sein, wenn der BVB nämlich gegen Leipzig gewinnen sollte. Aber dann säße ja kein Bayer auf dem Sofa. Deshalb muss da ja ein anderer Name her. Sie sollten ja zumindest schon irgendwo im Stadion sein, um sich vorzubereiten auf ihr eigenes Spiel, eben gegen Angstgegner Gladbach. Gegen kein anderes Team haben sie übrigens Stand jetzt so oft verloren wie gegen die Fohlen. Tja, und wenn der BVB vorher dann gegen Leipzig gewänne, dann wäre eine weitere Niederlage auch egal. Dann wäre der Negativrekord zwar etwas weiter ausgebaut, aber die Bayern wären eben dann Meister, wahrscheinlich gerade in der Tiefgarage. Und das wäre auch schon mal ein Rekord, beziehungsweise vor allem ein Novum. Aber bleiben wir nochmal beim Thema Rekord. Knacken André Silva und André Kramaric die Torrekorde ihrer jeweiligen Clubs?
Muss man sagen, ist nicht unwahrscheinlich, ne? Wenn Frankfurt Silva am Sonntag gegen Mainz einmal treffen sollte, hätte er mit 26 Bundesliga-Toren mit Bernd Hölzenbein gleichgezogen, so oft wie der in der Saison 1976-77 getroffen hat. Stand jetzt gab es da noch keinen in Frankfurt, außer eben Bernd Hölzenbein. Träfe er allerdings zweimal, hätte er die Legende überholt. Und Kramaric ist drauf und dran, die 18 Tore von Hoffenheims Rekordtorjäger Vladan Ibišević aus der Saison 8 und 9, also 2008, 2009, zu knacken. Ich sag's jetzt mal so, gegen Schalke ist es jetzt, sagen wir mal, kein Ding der Unmöglichkeit. Und bleiben wir bei möglichen oder unmöglichen Dingen. Bisher war es in der Ligageschichte noch keiner Mannschaft gelungen, 24 Punkte mehr in der Rückrunde als in der Hinrunde zu holen. Kann Mainz also das Novum schaffen?
Jetzt sind wir schon fast bei den Tipps, aber bisher haben sie 28 Punkte in der Rückrunde geholt. Das sind Stand jetzt 21 Punkte mehr als in der Hinrunde. Gewinnen sie gegen Frankfurt, hätten sie dann eine neue Bestmarke tatsächlich aufgestellt. Denn für die bisher größte Differenz zwischen Hin- und Rückrunde hatte in der Saison 2009-2010 der VfB Stuttgart gesorgt. Die hatten 16 Punkte in den ersten 18 Spielen eingesammelt und an den Spieltagen 19 bis 34 dann 39. Differenz können wir uns alle ausrechnen, ist 23. Und ob Mainz das schaffen kann, das zu überbieten? Ja, ich will jetzt noch nicht zu viel verraten. Wir tippen ja jetzt gleich. Lass uns einfach die fünfte Frage dann jetzt auch angehen. Wie geht's denn aus am 32. Spieltag? Stuttgart gegen Augsburg.
Nicht leicht zu tippen, denn ich glaube, es gibt einen Weinzähleffekt. Und ich glaube aber auch, dass der VfB zu Hause weiter an die guten Leistungen anknüpfen kann. Ich könnte mir fast vorstellen, dass das ein Unentschieden gibt. Ich würde jetzt mal eine Null tippen.
Ich sag mal, gibt eine Eins. Wird ein Sieg für den VfB Stuttgart. Okay. Werder gegen Leverkusen. Gesagt, beide müssen punkten. Ja, ich glaube nicht so richtig an Werder. Ich glaube aber eigentlich auch nicht an Leverkusen. Ich glaube, das geht irgendwie unentschieden aus 2-2.
Okay, also ich glaube, Leverkusen gewinnt das. Ich glaube, ich tippe eine 2.
Dortmund gegen Leipzig, die vorweggenommene Pokal-Endspiel-Paarung.
Also ich kann mir schon vorstellen, dass der BVB die Bayern am Samstag zum Meister macht. Also ich glaube nicht, dass Leipzig gewinnt. Ich glaube, es ist bestenfalls ein Unentschieden. Tippe aber jetzt mal auf Dortmund.
Bin ich auch dabei. Die gewinnen das Bundesligaspiel, Leipzig wahrscheinlich den Pokal am Ende. Hoffenheim gegen Schalke 04. Ja, ich meine, komm, also alles andere als eine 1 wäre da doch echt schon ein Witz.
Ja, das stimmt. kann man nichts anderes sagen. Also, Wolfsburg gegen den FC Union Berlin. Tippe ich auf eine 1.
Würde ich auch sagen, ja, gehe ich mit. Wolfsburg braucht ja auch noch Punkte, um die Champions League abzusichern, ne?
Die dürfen nichts liegen lassen. Also da sind sie unter Zugzwang, geht nicht anders.
Und Bayern gegen Gladbach, also da glaube ich in jedem Fall jetzt mal wieder an Sieg der Bayern. Sie dürfen eigentlich nicht nochmal gegen Gladbach verlieren und die sind so wetterwendig drauf. Aber gut, selbst eine 2-0-Führung hatte ja im Hinspiel für die Bayern auch nicht unbedingt gereicht.
Ja, aber ich tippe auf eine 1. Erstens mal alleine dieses Geschwätz von uns, ja, was ja völlig richtig ist, also dass das der Angstgegner ist und keine Mannschaft. Wenn die Bayern noch einigermaßen mit erhobenem Haupt diese Meisterschaft haben wollen, die sie ja auch verdient haben nach der Saison, aber dann sollen sie bitte auch jetzt gewinnen. Mhm. 1.
Köln gegen Freiburg, da glaube ich, dass die Freiburger gewinnen. Köln wird weiter um den Abstieg mitspielen oder gegen den Abstieg spielen.
Ja, 2.
Frankfurt gegen Mainz. Ach, ich drücke den Mainzern die Daumen. Ich will, dass sie diesen Rekord da knacken.
Eine 0. Frankfurt, die spielen nicht gerne gegen Mainz. Die spielen lieber gegen die Bayern, aber gegen Mainz wird es immer schwierig. Aber trotzdem sage ich, es gibt ein Unentschieden.
Und dann kommt ja noch der Knaller schlechthin. Hertha gegen Bielefeld.
Unentschieden.
Gehe ich mit. Machen wir genau so. Wenn ihr noch kompetentere Aussagen zum Bundesligaspieltag hören wollt, dann hört doch mal rein ins Bulli-Special. Was sagst du?
Noch kompetenter.
Ja, noch kompetenter. Viel kompetenter.
Schon alles rausgehauen, was da geht.
Mensch. Ja, aber noch kompetenter. Es geht. Da gibt es noch richtige Experten bestimmt. Und die hört ihr im Bulli-Special mit Julius Eid hier auf meinsportpodcast.de.
Stand jetzt aktuell.
Am Wochenende, da läuft der zweite Teil des Formel 1 Ibero-Headers. Nach Portugal geht's jetzt also nach Spanien, nach Barcelona. Und natürlich haben sich die Experten aus unserem Starting Grid Podcast Kevin Scheuren, Christian Nimmervoll und diesmal ihre Stammhörerin Sophie Affelt so ihre Gedanken über den Ausgang des Rennens am Sonntag gemacht und natürlich auch getippt. Kevin, was tippt ihr denn genau?
Wir tippen die ersten drei, die Pole Position. Wie viele Dreher hat Mazepin? Wird Sebastian Vettel in die Punkte fahren? Und welches Team wird best of the rest sein? Ladies first, Sophie.
Ich glaube auch, dass Red Bull die Strecke ganz gut liegen wird, weil das halt eben eine Strecke ist, wo es, glaube ich, ein bisschen mehr um Downforce geht als um Motorenleistung. Auch wenn, ich weiß nicht, ob ich das vorhin richtig gelesen habe, dass Hamilton seit 2017 jedes Rennen da gewonnen hat. Aber das habe ich jetzt einfach mal außer Acht gelassen und habe gesagt, dass Verstappen die Pole holen wird. Das heißt, auch dieses Wochenende keine Hundertste für Hamilton, aber die wird schon eh noch früh genug kommen. Ich habe auch gesagt, dass Verstappen das Rennen dann nach Hause fahren wird, vor Hamilton dann in der Tat. Und auf drei habe ich dann Perez, einfach weil ich glaube, dass die Strecke für ihn vielleicht auch ganz gut sein könnte, wenn es ein bisschen wärmer ist, weil er das Reifenmanagement ja in der Regel eigentlich ganz gut hinkriegt. Und im letzten Jahr war er immerhin Fünfter, also gut, Racing Point hat einfach ein sehr gutes Ergebnis letztes Jahr in Barcelona, aber deshalb traue ich ihm da jetzt dieses Wochenende auch einiges zu. Vettel-Punkte bleibe ich jetzt pessimistisch wie vorhin und sage nein. Und den Mazepin hat sich ja jetzt echt schon verbessert. Ich hatte eigentlich ein gesagt, aber vielleicht ist es ein bisschen langweilig. Vielleicht nehme ich doch lieber zwei. Und Best of the Rest bleibe ich dann langweilig und sage McLaren.
Ja, ich zieh mal meine Tipps vor, denn sie sind bis auf einen komplett gleich zu Sophies Tipps. Ich sage Mazepin.
Ey, Alter, dann wird es heute echt langweilig. Aber mach mal.
Ich sage, Mazepin dreht sich kein Mal. Christian. Das ist der einzige Tipp, der nicht gleich ist.
Ja, okay. Also ich bei Mazepin würde ich sagen zwei Dreher, weil ich glaube, Barcelona geht das schneller mal. Sebastian Vettel, glaube ich, in die Punkte, aber den Renntipp von Sophie würde ich komplett spiegeln. Also ich glaube auch Verstappen aus Pole vor Hamilton und Perez, wobei bei Perez bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich irgendwie glaube ich schon. Aber man weiß ja, mein Tipp ist immer falsch. Also Sophie, so gesehen hast du klasse gemacht.
Jetzt, super.
Ja. Und hast noch irgendwas ab? Best of the Rest, da gehe ich auch ein bisschen auseinander, da würde ich sagen Pierre Gasly.
Ah, also AlphaTauri, okay.
Ja. Tatsächlich eher Gasly als Tsunoda, aber ja, wenn du es als Team haben möchtest, dann AlphaTauri.
Aber Pole Position auch Verstappen, oder?
Ja.
Okay, gut.
Danke an Kevin Scheuren, Christian Nimmervoll und Sophie Affelt für eure Tipps. Wenn ihr mehr von den dreien hören wollt, dann schaltet doch mal ein bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast, entweder direkt auf meinsportpodcast.de oder einfach überall, wo es Podcasts gibt.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Ja, wer sind die Gewinner, die Verlierer des Tages? Wer sind die sportlichen Geburtstagskinder? Was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Drei tolle Themen, die wir als die Stand jetzt Dreierkette, ich möchte fast sagen, weltberühmt gemacht haben.
Top und Flop.
Auf den ersten Blick wirkt die Meldung, dass ein Pharmaunternehmen die Olympischen Spiele unterstützt, etwas merkwürdig, muss man sagen. Wenn man aber genauer hinguckt, dann kann man daraus sogar einen Top des Tages machen. Denn das Unternehmen Pfizer-BioNTech unterstützt das Internationale Olympische Komitee. Natürlich nicht mit leistungspuschenden Substanzen, sondern mit, na klar, Corona-Impfstoff. Den spenden sie allen potenziellen Teilnehmern an den Olympischen Spielen. Gut, es ist zwar so, wir denken schon, dass es Millionen Menschen gäbe, die den Impfstoff gerade in ärmeren Ländern auch dringend benötigen, vielleicht dringender sogar als die Athleten. Aber wenn man schon Olympische Spiele in Pandemiezeiten austragen muss, dann sollten die Athletinnen auch bestmöglich geschützt werden. Daher Top des Tages.
Und unser Flop des Tages ist, wenn Menschen aus dem Fußballbusiness mittlerweile überhaupt den Mund aufmachen. Das Beispiel von noch DFB-Präsi Fritz Keller hatten wir ja schon vor einigen Tagen. Jens Lehmann haben wir gestern gehört. Und jetzt kommt ausgerechnet Dennis Aogo auch noch dazu, der bei Sky als Experte den Ausdruck trainieren bis zum Vergasen verwendete. Also man kann wirklich verstehen, warum Fußballer eigentlich fürs Kicken und nicht fürs Reden bezahlt werden. Man möchte ihnen eigentlich das zurufen, was mein Chemielehrer früher immer über mich gesagt hat. Naja, woher soll er auch wissen, was er denkt, wenn er noch nicht gehört hat, was er sagt? Ja, und deshalb rede ich mittlerweile ja auch nur noch über Dinge, von denen ich meine Ahnung zu haben.
Glaubst du?
Ja, so ist es.
Geburtstagskind des Tages.
Wir sagen Happy Birthday allen Geburtstagskindern des heutigen Tages. Wir gucken mal, wen wir da stellvertretend sportlich so alles nennen können.
Zum Beispiel Gaston Rebuffat, der wäre heute nämlich 100 Jahre alt geworden. Rebuffat, wer ihn nicht kennt, es war ein französischer Bergsteiger und er gilt als eine der größten Persönlichkeiten in der Geschichte des Alpinismus. Rebuffat war nämlich der erste Bergsteiger, der alle 6 großen Nordwände der Alpen bestiegen hat. Unter anderem die Eiger-Nordwand und die Matterhorn-Nordwand. Er starb jedoch viel zu früh, 1984 schon, mit 64 Jahren.
Auch Ex-NFL-Star Johnny Unitas hätte heute Geburtstag, seinen 88. Geburtstag. Der US-Amerikaner gehörte zu den besten Quarterbacks der NFL-Geschichte. 17 seiner 18 Karrierejahre spielte Unitas bei den Baltimore Colts, führte sie auch zum Super Bowl. Nach seiner Karriere hatte er allerdings schwer unter den Folgen seiner vielen Verletzungen zu leiden und starb dann 2002 mit nur 69 Jahren an einem Herzinfarkt.
Und 53 Jahre alt wird heute das ehemalige Hürdenass Florian Schwarthoff. 1996 gewann er Bronze bei den Olympischen Spielen. Er war international oft vorne mit dabei, national aber zwischen 87 und 97 ein ziemlicher Dominator. Insgesamt 12-mal wurde er deutscher Meister und neben seiner Profikarriere studierte er in Darmstadt Architektur. Und heute ist er Geschäftsführer eines Immobilienunternehmens mit Hauptsitz in Nürnberg. Würde man sagen, alles richtig gemacht.
Ja, und natürlich gibt es noch ganz, ganz viele weitere Geburtstagskinder, die wir nicht alle nennen können, die aber vielleicht auch gar nicht sportlich sind und wir das gar nicht wissen. Aber wir sagen euch, wir rufen euch zu aus unserem Podcast-Keller. Alles, alles Liebe und alles Gute. Lasst euch heute schön feiern und genießt den Tag.
Heute in der Sportgeschichte.
Was passierte so alles Sportliches an einem 7. Mai? Hier ein paar Beispiele.
Wir blicken nach England. Heute vor 15 Jahren, da trug der FC Arsenal sein letztes Heimspiel im legendären Highbury aus. Highbury war ja bekannt für sein sehr kleines Spielfeld und für eine hervorragende Rasenpflege. Steve Braddock, der damalige Platzwart des FC Arsenal, wurde auch mehrfach als bester Platzwart der Premier League ausgezeichnet. Nach Arsenals Umzug ins Emirates Stadium 2006 wurde das Highbury dann nicht mehr gebraucht und wurde abgerissen. Heute steht im Bereich der ehemaligen Tribünen eine Apartmentanlage. Und auf dem damaligen Spielfeld befindet sich heute ein Memorial Garden mit den Urnen von 500 Arsenal-Fans.
Und das ist aber eine wirklich schöne Idee und echt was Sinnvolles gemacht auf diesem historischen Grund und Boden. Mhm. Heute vor 11 Jahren, am 7. Mai 2010, gab es eine Rekordkulisse von 77.000 Zuschauern in der Veltins Arena auf Schalke. Ja, ausnahmsweise schauten die natürlich dort keinen Fußball. Ist klar, würden sie heute auch nicht mehr schaffen, wenn der FC Schalke dort spielt, sondern sie schauten Eishockey. Und zwar das Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft. Die WM fand in diesem Jahr in Deutschland statt. Die deutsche Mannschaft feierte natürlich da den Auftakt und sie feierten einen Auftaktsieg mit einem 2:1 gegen die USA. Und dieses Spiel ging bis in die Verlängerung, also gleich mal wirklich das volle Programm für die 77.000 Fans. Und der Start in ein tolles Turnier, muss man sagen, das erst im Halbfinale für Deutschland enden sollte. Dann schieden sie gegen Russland aus dem Turnier aus, aber das kann ja auch mal passieren bei Russland.
Das kann passieren, dass man da mal ausrutscht, aber erst im Halbfinale auf glattem Eis bei Schalke, bei den Fußball. Da geht das schon ein bisschen früher.
Stand jetzt aktuell.
3.479,9 Kilometer und 21 anspruchsvolle Etappen lang. Und ab morgen geht's schon los. Der Giro d'Italia geht in seine 104. Auflage mit einem Einzelzeitfahren über 8,6 Kilometer in Turin. Und dann geht's einmal quer durch Italien, ehe am 30. Mai in Mailand dann der Sieger gekürt werden kann. Aus deutscher Sicht stehen natürlich Bora Hansgrohe und Emanuel Buchmann im Fokus. Und wir blicken mit unserem Radsportexperten Manfred Munk, dem langjährigen Radsporttrainer, jetzt mal voraus. Herr Munk, worauf kommt es denn beim Giro 2021 aus Ihrer Sicht besonders an?
Beim Giro 2021 kommt es vor allem auf exzellente Kletterfähigkeit und eine hohe Dauerleistung an. 47.000 Höhenmeter liegen dabei vor den Fahrern. Das hat Athleten wie Egan Bernal und Emanuel Buchmann bewogen, den Giro d'Italia der Tour de France vorzuziehen. Beide Profis feierten ihre bisher größten Erfolge in einer Grand Tour bei der ebenfalls höhenmeterlastigen Jubiläumstour 2019. Bernal als Gesamtsieger und Buchmann als Vierter nur 25 Sekunden hinter einem Podiumsplatz. Eine besondere Herausforderung stellt sicher die letzte Girowoche mit drei Bergankünften und einem 30 Kilometer langen flachen Einzelzeitfahren am Schlusstag dar. Hier könnte das Klassement noch einmal kräftig durcheinander gewirbelt werden. Deshalb dürfte es vor allem für die Favoriten wichtig sein, sich die Kräfte gut einzuteilen. Besondere Spannung sollte auch die Etappe am 19. Mai von Perugia nach Montalcino versprechen. Auf den letzten 70 Kilometern führt die Hälfte der Strecke über ungepflasterte Straßen, auf denen kaum ein flacher Meter ausgewiesen ist. Hier können die Klassementfahrer wahrscheinlich nicht die Rundfahrt, aber einiges an Zeit verlieren. Das Glück spielt sicher eine große Rolle. Nicht weniger spannend sollte die Königsetappe am 24. Mai über 212 Kilometer und 5700 Höhenmeter sein. Diese führt über den Passo Fedaia, den Passo Pordoi sowie den Passo Ciao ins Etappenziel nach Cortina d'Ampezzo und findet vor dem letzten Ruhetag statt, bevor es auf die entscheidenden Etappen geht.
Und wer wird diese Herausforderung am besten meistern? Wem trauen Sie den Sieg zu?
Einer der Favoriten auf den Gesamtsieg ist sicher Simon Yates. Er war im März Gesamtzehnter von Tirreno Adriatico und Neunter der Gesamtwertung der Katalonien-Rundfahrt. Bei der Tour auf der Alps im April konnte er seine Form noch weiter steigern und sich den Gesamtsieg sichern. 2018 hat er schon drei Etappen beim Giro gewonnen und ist als Gesamtführender erst auf dem 19. Teilstück eingebrochen. Damals hat noch Chris Froome den Tagesabschnitt und am Ende die Rundfahrt gewonnen. Bei der Vuelta im Herbst hat es Yates dann besser gemacht und am Ende seine erste Grand Tour für sich entschieden. Er weiß also, wie man eine große Rundfahrt gewinnt. Ein weiterer Anwärter auf den Gesamtsieg ist sicher Egan Bernal, wenn er von seinen Rückenproblemen verschont bleibt. Allerdings ist er bei Tirreno Adriatico im März sein letztes Rennen gefahren, konnte da aber als Gesamtvierter eine starke Leistung abrufen. Weitere Top-Ergebnisse waren der dritte Gesamtrang bei der Tour de la Provence im Februar sowie ebenfalls Rang 3 beim sehr schweren Eintagesrennen Strade Bianche. Auch Bernal als Toursieger von 2019 weiß, wie eine Grand Tour zu gewinnen ist. Darüber hinaus verfügt er mit Ineos über eines der absoluten Top-Teams, das mit Tao Geoghegan den Gesamtsieger im vergangenen Jahr stellen konnte. Bernals Edelhelfer Pavel Sivakov hat außerdem 2017 den Baby-Giro gewonnen und war 2019 selbst schon Gesamtneunter des Giro d'Italia. Aus deutscher Sicht richten sich natürlich alle Augen auf Emanuel Buchmann, der bei der Tour 2019 bereits beweisen konnte, dass ihm besonders viele Höhenmeter sehr gut liegen. Gerade wenn es in der letzten Woche noch einmal richtig schwer wird. Durch seine lange Vorbereitung hat er sich einiges an Reisentagen erspart und konnte sich so absolut auf den Aufbau fokussieren. Damit geht er natürlich auch möglichen Infekten eher aus dem Weg und die Belastungen können noch ein ganzes Stück differenzierter gesteuert werden. Im Wettkampf wird die Intensität nicht zuletzt von der Konkurrenz mitbestimmt. Die Leistungsdaten im Training sagen schon einiges, was im Rennen später möglich ist, aus. Auch wenn natürlich der Vergleich mit der direkten Konkurrenz fehlt. Vom letzten Jahr im Podium ist als einziger der Überraschungszweite Jay Hindley vom Team DSM wieder am Start. Hier darf man gespannt sein, ob er diese Leistung bestätigen kann. Sein Frühjahr war eher durchwachsen. Mit Romain Bardet hat er einen Weltklasse-Bergfahrer an seiner Seite, der bereits zweimal bei der Tour aufs Podium gefahren ist und seine Giro-Premiere feiert. Vielleicht beflügelt es ihn als Franzosen, ohne den Druck wie bei der Tour zu fahren. Als Achter bei Tirreno Adriatico sowie Rang 9 bei der Tour of the Alps konnte er seine aktuell gute Verfassung schon unter Beweis stellen.
Abseits des möglichen Siegers, auf welche übergeordneten Themen und Fragestellungen oder auf welche Fahrer sollten unsere Hörer beim Giro 2021 denn besonders achten?
Auch beim Giro d'Italia dürfte das Thema Corona über allem schweben und es bleibt zu hoffen, dass die Rundfahrt ohne infektionsbedingte Ausfälle beendet werden kann. Bisher scheinen aber die Hygienekonzepte im Radsport sehr gut zu greifen. Aus sportlicher Sicht ist es sicher spannend, wie sich Vincenzo Nibali nach seiner Handgelenksfraktur Mitte April schlägt. Er hatte 9 Tage nach der OP wieder mit dem Training begonnen. Eine weitere Unbekannte ist das belgische Supertalent Remco Evenepoel, der nach seinem schweren Sturz bei der Lombardei-Rundfahrt 2020 beim Giro wieder ins Renngeschehen einsteigt. Sicher ein ambitioniertes und mutiges Vorgehen. Mit Joao Almeida steht der Gesamtvierte des letztjährigen Giros ebenfalls im Aufgebot von Quickstep. Auch wenn der Giro den Bergfahrern vorbehalten ist, dürfte Peter Sagan nicht ohne Ambitionen nach Italien reisen und aufs Punktetrikot schielen. Spannend auf jeden Fall wird sein, wie sich Emanuel Buchmann mit nur 14 Renntagen schlägt. Filippo Ganna könnte beim Auftaktzeitfahren gleich in Rosa fahren. Da bleibt es abzuwarten, wie viel Ineos investiert, um das Trikot zu behalten. Die Teams spielen bei der kräftezehrenden Rundfahrt sicher eine entscheidende Rolle.
Unser Radsportexperte Manfred Munk mit einem Vorausblick auf den Giro d'Italia 2021, der morgen in Turin gestartet wird. Vielen Dank.
Das bringt das Sportwochenende. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau. Wir haben die Highlights für euch rausgesucht.
Spitzenspiele im Fußball, haben wir schon drüber gesprochen. In England, da gibt es das Vorspiel zum Champions-League-Finale. Man City gegen Chelsea spielt nämlich schon mal auf Liga-Ebene gegeneinander, bevor es dann am 29. Mai in der Königsklasse auch nochmal diese Partie gibt. Und in Spanien gibt es noch Barça gegen Atletico Madrid. Ein toller Fußball-Samstag.
Ja, aber es ist auch verrückt, ne? Der BVB quasi im vorgezogenen Pokalfinale, Man City gegen Chelsea im vorgezogenen Champions League Finale, das macht Spaß und macht eigentlich dann Lust auf noch mehr. Noch mehr wird auch in der BBL gespielt, denn da stehen diverse Nachholspiele an, unter anderem spielen die Bayern Baskets gegen Ratio Farm Ulm. Diese Spiele musste ja ihrem Europa-Ausflug und dann der wirklich knappen Niederlage gegen Mailand weichen. Am Sonntag steigt dann der generell 34. Spieltag in der BBL.
Und die Darts Premier League geht heute mit dem 12. Spieltag weiter. Michael van Gerwen gegen James Wade und Dimitri Vandenberg gegen Gary Anderson unter anderem auf dem Plan.
Ja, und dann am Wochenende das volle Motorsportbrett. Die Formel 1 in Spanien, habt ihr gerade ja schon was davon gehört. Es gibt auch noch die Superbike-Weltmeisterschaft in Estoril und die Formel E in Monaco.
Ja, und das Tennis Masters in Madrid geht in die Entscheidung und im italienischen Ivrea, da steigt die EM im Kanuslalom. Ricarda Funk ist da zum Beispiel am Start und von daher könnt ihr auch auf meinen Sportpodcast.de noch ein bisschen mehr hören in unserer Podcast-Serie Sportfrauen auf dem Weg nach Tokio nämlich. Die machen wir ja zusammen mit dem SED und sportfrauen.net. Da stellen wir ja sie und andere Olympionikinnen ausführlich vor. Solltet ihr dringend mal reinhören mit dem Podcatcher eurer Wahl.
Dann wird noch Handball gespielt am Wochenende, der 29. Spieltag. Kiel und Flensburg sind Kopf an Kopf, also punktgleich. Die Rhein-Neckar-Löwen und Magdeburg, die wollen dann noch die Champions-League-Plätze absichern. Auch das sehr, sehr spannend.
Und für uns stand jetzt erstmal Wochenende. Wir machen jetzt zu hier und die legen die Füße hoch und sind dann für euch am Montag wieder da. Aber natürlich arbeiten wir auch hinter den Kulissen quasi, ohne aufzunehmen am Wochenende. Wir müssen ja die Themen rauskristallisieren, die Montag das Zeug fürs Tagesgespräch und damit das Zeug für Stand jetzt haben.
Ja, und Malte, wir dürfen nicht vergessen, ja, übermorgen ist Muttertag.
Richtig.
Ja, sagen Sie, geben wir gerne auch nochmal unsere Hörerschaft mit auf den Weg. Ja, Jungs und Kinder, so wie wir dabei sind, denkt bitte an eure Mütter. Macht's das ganze Jahr über. Am Sonntag dann vielleicht mit einer besonders schönen Idee. Vielleicht, ich hätte jetzt gesagt, ein Abo für Stand jetzt, aber brauchen sie nicht. Ne?
Nein, das ist ja gratis. Ja so aber das könnt ihr trotzdem euren Müttern schenken. Übrigens nicht nur Jungs, natürlich auch Mädchen. Ihr seid ja selbstverständlich auch eingeladen, habt ja auch Mütter zum Teil, aber ja, seid ja, vielleicht auch selbst Mütter. Also ihr werdet gefeiert, dürft feiern. Das ist eigentlich ist das ein toller Tag.
Ja, ich habe am Sonntag Radiosendung und dann mache ich ein Muttertagsspezial. Da freue ich mich schon drauf. Da gibt es so viele schöne Beiträge rund um die wichtigsten Menschen des Lebens, rund um die Mütter. Ach, das wird schön. Freue ich mich drauf.
Spielst du Heintje?
Mama. Nein, ich weiß
du sollst
so
ihn
genau
spielen, nicht singen.
Ja, ist richtig.
Oder lieber Mother von Danzig.
Ja, das war sonst mein letztes Muttertag im Radio. Na gut, also ab 7.07 Uhr sind wir jedenfalls am Montag früh wieder für euch da. In der Zwischenzeit denkt an Muttertag, denkt daran, unseren Podcast mit eurem Podcatcher der Wahl zu abonnieren. Schreibt gerne eine Bewertung, gebt uns auch gerne bei iTunes Sterne. Und hört weiter fleißig meinsportpodcast.de.
Denn hier gibt es Sport für die Ohren rund um die Uhr am Muttertag und auch an ganz gewöhnlichen Tagen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus. Bis Montag.
Ja, Montag ist dann wieder Buttertag, ja? Um die Uhrzeit.
Ich esse ja lieber Margarine.
Ja, ich auch, die ist streichzart.
Oh Gott.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.